Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuzfeuer. Kirche, wo es kritisch wird.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Birgit Pottler. Das Thema im Kreuzfeuer heute: 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland.
60 Jahre und kein bisschen weiser. Ausgehalten, Schaden, nichts gelernt.
Kritisch, das war es in den vergangenen 60 Jahren immer wieder. Die Kirche hat sich dabei stets mehr oder weniger zu Wort gemeldet. Die friedliche Wende vor 20 Jahren nennen viele bis heute ein Wunder. Rückblicke, Ausblicke, Meinungen anlässlich des Jubiläums 60 Jahre Grundgesetz.
Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz.
Konrad Adenauer am 23. Mai 1949.
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, vom Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk dieses Grundgesetz beschlossen. Möge alle Zeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, lebendig sein im deutschen Volke.
60 Jahre und kein bisschen weiser.
Erst jüngst hat SPD-Vorsitzender Franz Müntefering eine Verfassungsdiskussion angestoßen. Das Grundgesetz solle durch eine gesamtdeutsche Verfassung ersetzt werden. Schließlich war bei der Wiedervereinigung der Weg über Artikel 23 gewählt worden. Das Grundgesetz wurde nach deren Beitritt in den neuen Bundesländern in Kraft gesetzt und ist damit kein neues und einheitliches Werk aller Deutschen. Artikel 146 sah und sieht vor, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tag verliert, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet.
Doch nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 lief es anders.
Wir alle sind glücklich und erleichtert über den wichtigen Beschluss der Volkskammer der DDR gestern Abend.
Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit Wirkung vom 3. Oktober 1990.
Sie geht. Der Vertreter der katholischen Kirche in Berlin, Karl Jüsten, hatte die Debatte als unnötig kritisiert. Er sehe keinen Bedarf weder für eine Verfassungsdiskussion noch für eine neue Verfassung. Auch politisch, so scheint es, rund um die Gedenkfeiern zu 60 Jahre Bundesrepublik, verlief Müntefering's Vorstoß im Nichts. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, war überrascht über Müntefering's Vorschlag.
Ich habe den Eindruck, er wollte einfach den neuen Bundesländern irgendwann noch mal entgegenkommen. Die wollten dieses Grundgesetz. Ich halte es für gut und ich bezweifle, ob eine neue Diskussion über ein neues Grundgesetz uns weiterführen würde. Wir würden eher dann uns in kleinen Details, glaube ich, so fürchte ich, zerstreiten.
Für ihn hat sich das Grundgesetz bewährt.
Denn wir sollten jetzt das zu schätzen wissen, was im Grundgesetz steht und was 60 Jahre hindurch so vielen Menschen geholfen hat, in Sicherheit, in Freiheit zu leben und auch in einer wirtschaftlich durchaus respektablen, guten Situation. Und die Geschichte der Bundesrepublik ist für mich tatsächlich eine große Erfolgsgeschichte.
Die Präambel des Grundgesetzes spricht von der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Politiker und Kirchenvertreter sprechen vom Vorbildcharakter für Europa. Der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, Hans-Henning Horstmann, erinnert an die Vorgeschichte.
Das Grundgesetz gründet sich auf vorverfassungsrechtliche Werte. Dies wird in Artikel 1 deutlich. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es stellt den Wert jedes Menschen und seiner umfassenden Rechte klar. Die Menschenrechtserklärungen der Französischen Revolution und des amerikanischen Unabhängigkeitskampfes waren entscheidende Abschnitte in der Menschheitsgeschichte, die auch 1949 für uns konstitutionelle Wirkung entfaltet haben.
Gedacht war das Grundgesetz als Provisorium. Knapp 60 Neuerungen gab es in den 60 Jahren seiner Geschichte. Der Ausbau der Grund- und Menschenrechte war von Anfang an ein zentrales Anliegen. Artikel 1 bis 18 schreiben sie heute fest. Von die Würde des Menschen ist unantastbar, über die Religionsfreiheit bis zu den Ausführungsbestimmungen. Zollitsch.
Es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, denn es hat in Deutschland einen Staat aufbauen helfen. Das ist die Grundlage für den Aufbau eines Staates, in dem zunächst mal die Menschenrechte an der Spitze stehen, in dem die menschliche Freiheit garantiert ist. Ein Staat, der dann auch tatsächlich den Schutz des Bürgers garantiert und der durch die Spielregeln, die das Grundgesetz festlegt, dann eben auch zeigt, wie die Menschen miteinander umgehen können.
Unverändert seit mehr als 60 Jahren, sofern wir den Nationalsozialismus ausblenden, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche.
Das Grundgesetz hat ja, und das war eine gute Entscheidung, die Kirchenartikel der Weimarer Verfassung übernommen und damit tatsächlich das weitergeführt, was dort angelegt war, nämlich dass Staat und Kirche frei sind, unabhängig voneinander, aber dass sie zusammenarbeiten und dass es in vielen Situationen dann so kommt, dass beide von dieser Zusammenarbeit profitieren.
Artikel 136 bis 141 des Grundgesetzes sind aus der Weimarer Verfassung von 1919 übernommen, regeln die Religionsfreiheit im Einzelnen und den Schutz des Sonntags und stellen fest, es gibt keine Staatskirche.
Wir sind froh, dass der Staat uns den Schutz gewährt, dass wir dann Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind, dass der Staat auch bereit ist, etwa die Kirchensteuer einzuziehen, natürlich gegen Vergütung, das ist ja ganz klar, und dass wir etwa wissen, wie wir Seelsorge treiben können in den Krankenhäusern, bei der Bundeswehr, in den Vollzugsanstalten und dass wir die Freiheit unserer Seelsorge haben, das ist wirklich ein großer Gewinn, bis hin, dass auch der Staat uns das Recht garantiert, Religionsunterricht in den Schulen zu halten, nach dem Grundgesetz.
In der konkreten Geschichte des getrennten Miteinanders von Staat und Kirche sieht Zollitsch jedoch eine Grenze überschritten zwischen positiv und negativ verstandener Religionsfreiheit. Diese Dimension müssten Gesetzgeber und Rechtsprechung auch in Zukunft in Einklang bringen, fordern die großen Kirchen in Deutschland zum Jahrestag. Als Beispiel nennt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz das sogenannte Kruzifixurteil.
Und ich habe die Befürchtung, wenn dann tatsächlich, denken Sie jetzt an die Frage des Kreuzes, des Kruzifix in Schulräumen, dass dann, wenn einer sich daran stört, man sagt, das ist ihm nicht zumutbar, solch ein christliches Symbol zu öffentlichen Räumen zu sehen. Das ist meines Erachtens falsch, denn das berücksichtigt nicht mehr, dass wir von den positiven Werten der Religion leben. Und das gehört in unsere Gesellschaft hinein. Und deswegen halte ich solche Urteile doch nicht dafür bedenklich, halte sie für falsch.
60 Jahre Grundgesetz, das sind 40 Jahre Geschichte zweier getrennter Staaten und 20 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer. Papst Johannes Paul II. Stellte sich bei seinem letzten Deutschlandbesuch demonstrativ vor das Brandenburger Tor. Im Juni 1996 sagte er dort:
Das geschlossene Brandenburger Tor stand da wie ein Symbol der Trennung. Als es endlich geöffnet wurde, wurde es zum Symbol der Einheit und zum Zeichen dafür, dass die Forderung des Grundgesetzes nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung erfüllt ist. So kann man zu Recht sagen, das Brandenburger Tor ist zum Tor der Freiheit geworden.
Regierender Bürgermeister Berlins im Jahr des Mauerfalls wie im Jahr des Besuchs von Johannes Paul II. War Eberhard Diepken. Er sagt heute rückblickend:
Also der Papst hat meiner Ansicht nach in der Gesamtentwicklung in Polen eine hervorragende Rolle gespielt. Und ohne die Entwicklung in Polen wäre auch die Entwicklung in Deutschland wahrscheinlich nicht so gelaufen, weil es eine Fülle von Ermunterung gegeben hat. Und das hat Rückwirkungen gehabt für die Hoffnung und für die Erwartungen der Menschen auch in der damaligen DDR, die sagten, wenn die das da können, dann müssen wir doch mal sehen, dass wir auch ein Stückchen Handlungsspielraum haben, wenigstens für die Reform des Sozialismus.
Der Ruf aus Leipzig. Er war der entscheidende Schritt hin zur Einheit Deutschlands. Seit Mitte der 80er Jahre hatten zwei Pfarrer aus Leipzig montags zu Friedensgebeten in die Nikolaikirche eingeladen. Im September 1989 versammelten sich die Kirchgänger anschließend zur Montagsdemonstration. Die entscheidende war die vom 9. Oktober. Pfarrer Führer, vor 20 Jahren Pfarrer in der evangelischen Nikolaikirche, erinnert sich. Der 9. Oktober, ein Tag, der Europa veränderte.
Ja, das ist ein Tag, den ich tatsächlich auch nie vergessen werden kann. Herangekommen ist dieser Tag durch eine große Gewalt- und Verhaftungswelle am 7. Oktober, dem letzten DDR-Feiertag, dem 40. Jahrestag. Und am 9. Oktober früh am Montag, da ging es schon los mit Anrufen und den ganzen Vormittag entlang. Die Stadt war wie im Bürgerkrieg, die Schulen schlossen mittags, die Geschäfte schlossen und dann hat man noch etwa 1000 SED-Genossen in die Kirche beordert, hatte ich durch anonyme Anrufe alles erfahren und so war dieser Tag also zunächst mal von großer Spannung und Angst geprägt. Ich hatte am Montag zuvor als Kirchenvorstandsvorsitzender die anderen Innenstadtkirchen gebeten, mit uns gleichzeitig Friedensgebet zu halten, dass wir so viel wie möglich Menschen in die Kirchen hineinbekommen, in den Schutz der Kirchen und dass sie die Botschaft Jesu der Gewaltlosigkeit hören und mit auf die Straße nehmen. Da haben wir auch etwa 8000 Menschen in die Kirchen gebracht, aber gekommen waren, wie wir später erfahren haben, 70.000. Und ich muss sagen, diese Friedensgebete, das bei uns in der Nikolaikirche, das war so ein unglaubliches Geschehen, als wir die Tür öffneten, der Platz war voller Menschen, Kerzen in der Hand. Und wenn Sie draußen eine Kerze in der Hand haben, da brauchen Sie ja beide Hände, sonst geht die aus, können Sie nicht noch einen Knüppel oder einen Stein mitbringen. Also Option Kerze, Option Gewaltlosigkeit. Und dann ist geschehen, was niemand für möglich hielt. Wir hatten mit der chinesischen Lösung gerechnet, wie am 4. Juni in Peking. Und jetzt kam etwas ganz anderes. Wir haben, was mich immer wieder beeindruckt, die Menschen haben die Bergpredigt von Jesus in zwei Worte gebracht. Keine Gewalt. Und das wurde nicht nur gerufen, sondern konsequent praktiziert. Die Folgen waren einmalig in unserer deutschen Geschichte. Eine friedliche Revolution, die erste, die uns gelungen ist, aus den Kirchen herausgewachsen, auf den Straßen realisiert. Der Geist Jesu der Gewaltlosigkeit hatte die Masse der Nichtchristen und Christen ergriffen. Und die Menschen dieser ganzen Republik exemplarisch hier vereint. Karl Friedrich von Weizsäcker hat zu mir gesagt, ein erschütternder Vorgang. Und ich setze noch eins drauf und sage, wenn je was das Wort Wunder verdient, dann ist es das, dass Menschen, die in zeitweilig militant atheistischen Weltanschauungsdiktaturen gelebt haben, nach dem Motto, euren Jesus hat es nie gegeben, alles Märchen, Quatsch, Legende und euer Gefasel von der Gewaltlosigkeit, das ist gefährliche Illusion. In der Politik zählen Geld, Armee, Wirtschaft, Medien, alles andere kannst du vergessen. Dass die so erzogenen Menschen plötzlich im Sinne der Bergpredigt handeln, nicht zurückschlagen, die Bergpredigt 1:1 auf der Straße umsetzen, was sie in den Kirchen gehört haben, das ist wirklich ein Wunder biblischen Ausmaßes.
Wie bewusst ist 20 Jahre nach dem Mauerfall noch die Rolle der Christen und der Kirche? Wie geeint ist das Volk? Die Abstimmung über den Religionsunterricht an staatlichen Schulen in Berlin spaltete erst Ende April die Hauptstadt entlang der alten Ost-West-Linie. Der frühere Westbürgermeister Diebken spricht heute eher von Zurückhaltung, von einer Kirche in der Diaspora, die versucht habe, sich in irgendeiner Weise zu arrangieren, um sich ihre Freiheiten im SED-Regime zu erhalten. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, sieht das anders.
Gerade im Blick auf den Fall der Mauer staune ich, wie vergesslich Menschen sind. Dass viele nun in den neuen Bundesländern eigentlich gar nicht mehr wahrhaben wollen oder gar nicht mehr wissen, in welcher Diktatur sie lebten. Das ist schnell vergessen worden. Es ist auch weitgehend vergessen worden, dass damals die Kirchen waren, weil die Kirchen die einzigen Freiräume im System waren, die entscheidend zu diesem Aufbruch und zum Mauerfall beigetragen haben. Wir werden dieses Jahr die Gelegenheit haben, durch dieses 20-jährige Jubiläum daran zu erinnern und auch bewusst daran zu erinnern, was die tragenden Kräfte dahinter waren, nämlich der Gedanke der Freiheit, der Gedanke auch der Religionsfreiheit und der Gedanke der Menschenwürde eines jeden Einzelnen. Diese Werte neu in unsere Gesellschaft einzubringen, ist sicher eine der Aufgaben dieses Gedenkjahres.
Eine bleibende Aufgabe, so nennt das auch der Magdeburger Bischof Gerhard Feige. Aufgewachsen in Halle, 1978 in Erfurt zum Priester geweiht. Kopfschüttelnd schaut er auf die politischen und öffentlichen Debatten, die von Anfangs Euphorie über Wende und Einheit abgesehen, nie abgerissen waren.
Da kann nur helfen, dass man sich immer wieder auch begegnet, miteinander beschäftigt und ein aufrichtiges und ehrliches Interesse füreinander hat. Und ich weiß, dass es nicht nur im Osten, sondern auch im Westen Probleme gibt. Und wir müssen auch diese wahrnehmen und uns solidarisch damit zeigen.
Kanzlerin Angela Merkel, Pastorentochter und aufgewachsen in Brandenburg, warnt vor einer Verklärung der DDR. Der Staat sei auf Unrecht aufgebaut worden, antwortete sie kurz vor dem Grundgesetzjubiläum auf die An- und Nachfragen der vergangenen Wochen aus Ost und West.
Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet.
Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, sagte am 2. Oktober 1990 in seiner Rundfunkansprache:
Ebenso ungewöhnlich und wieder natürlich war aber auch die Teilung unseres Landes. Wir lassen ein System hinter uns, das sich demokratisch nannte, ohne es zu sein. Seine Keinszeichen waren die Unfreiheit des Geistes und das verordnete Denken. Mauer und Stacheldraht, der Ruin der Wirtschaft und die Zerstörung der Umwelt, die ideologisch kalkulierte Gängelung und das geschürte Misstrauen. An die Stelle dieser Tyrannei sind Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenwürde getreten.
Fernseh- und Zeitungsdebatten fragen: Ist die Einheit gescheitert? Ist Ostalgie für viele der einzige Ausweg? Bischof Feige:
Vor der warne ich, weil das sehr einfache Fluchtreaktionen sind in eine angeblich heile Vergangenheit. Ich selber bin fast 40 Jahre in der DDR groß geworden. Ich weiß, was es bedeutet hat, da zu leben. Es gab durchaus würdevolles Leben und ein herzliches Miteinander, aber das ist halt auch in einem Gefängnis möglich. Und die Rahmenbedingungen und die menschenverachtende Weise dieses Regimes, die sollte man auch ganz deutlich in Erinnerung behalten, um nicht in eine fantastische, euphorische Ostalgie zu verfallen.
Ein Wunder wie das von 1989 scheint heute unwirklich. In Zeiten von Kurzarbeitergeld und Hartz IV, von Landflucht und Ärztemangel schier unmöglich. Selbst das Sommermärchen ist nicht mehr greifbar. Feige:
Alles hat seinen Kairos. Und momentan ist die Stimmung nicht so, dass eine solche Aufbruchsbewegung denkbar wäre. Wir bräuchten durchaus innerlich, geistig einen Mentalitätswandel in unserer Gesellschaft.
Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst.
Freiheit bedeutet aber nicht das Recht zur Beliebigkeit. Freiheit ist kein Freibrief. Die Idee der Freiheit kann nur da in Lebenswirklichkeit umgesetzt werden, wo Menschen gemeinsam von ihr überzeugt und durchdrungen sind, in dem Wissen um die Einmaligkeit und Würde des Menschen und um seine Verantwortung vor Gott und den Menschen. Da und nur da, wo sie zusammen für die Freiheit einstehen und in Solidarität für sie kämpfen, wird sie errungen und bleibt sie erhalten. Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa braucht dazu den unentbehrlichen Beitrag der Christen. Den Berlinern und allen Deutschen, denen ich dankbar bleibe für die friedliche Revolution des Geistes, die zur Öffnung dieses Brandenburger Tores führte, rufe ich zu: Löscht den Geist nicht aus. Haltet dieses Tor geöffnet für euch und alle Menschen. Der Mensch ist zur Freiheit berufen.
Damit endet diese mehrfache Jubiläumssendung. Birgit Pottler begleitete sie durch Rückblicke, Ausblicke und Meinungen.